دي راديو وسن ابديت.
Wir haben unsere Ausbildung verloren, wir haben unser Zuhause verloren, wir haben viele Mitglieder unserer Familie verloren, jede Familie hat jemanden verloren. Und der millionste Flüchtling zu sein, schockiert mich, denn das zeigt, wie viele wir sind. Da ist ja niemand mehr in Syrien.
Jahia ist 18, kommt aus Syrien und lebt mit seiner Familie in einer Garage in Beirut. Jahia ist offiziell der 1-millionste syrische Flüchtling im Libanon. Mittlerweile sind laut UNO aber noch mal Hunderttausende dazugekommen. Hilfe für Jahia und alle anderen syrischen Flüchtlinge, das war das Thema einer internationalen Konferenz heute in Berlin. Vertreter aus 40 Staaten waren da. Darum geht's heute im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen.
Update.
4 Millionen Einwohner hat der Libanon. 1,3 Millionen Flüchtlinge sind in den letzten 3,5 Jahren dazugekommen, während des Bürgerkriegs in Syrien und vor allem seit die Terrormiliz IS in Syrien kämpft. Um auf diese Relation zu kommen, müsste Deutschland rund 25 Millionen Flüchtlinge aufnehmen. Die Situation im Libanon wird immer schwieriger, sagte Ministerpräsident Tamam Salam heute auf der Konferenz in Berlin.
Wir müssen alle realisieren, dass dies keine vorübergehende Situation ist, sondern dass sich der Konflikt erweitert und immer komplizierter wird.
Die meisten syrischen Flüchtlinge sind in den Libanon geflohen, aber auch andere Nachbarländer wie Jordanien, die Türkei, der Irak und Ägypten haben Millionen Menschen aufgenommen und sind überfordert damit. Schulen und Krankenhäuser sind überfüllt, Wasser und Essen werden knapp, auch für die einheimische Bevölkerung. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat deshalb heute in Berlin gefordert:
Es kann nicht nur und ausschließlich allein gehen um die humanitäre Versorgung der Flüchtlinge, sondern wir müssen uns in ganz besonderer Weise auch kümmern um die Stabilität der Aufnahmeländer.
Steinmeier will Solidarität mit den betroffenen Ländern. Aber was bedeutet das konkret? Für die Bundesregierung heißt das, sie hat den Ländern für die nächsten 3 Jahre mindestens 500 Millionen Euro versprochen. Außerdem will Deutschland 1 von 8 fehlenden Flüchtlingscamps im Nordirak aufbauen. Die Konferenz sollte offiziell keine Geberkonferenz sein und deshalb gab es ansonsten wenig konkrete Zusagen. Trotzdem, das, was die syrischen Nachbarländer und auch Hilfsorganisationen gefordert haben, hatte letzten Endes natürlich was mit Geld zu tun. Es geht darum, dass die europäischen Länder mehr Flüchtlinge aufnehmen, um die syrischen Nachbarländer zu entlasten, darum, dass Länder wie der Libanon möglichst schnell mehr Hilfe bekommen und darum, die Hilfe besser zu koordinieren, vor allem jetzt so kurz vor dem Winter. Denn viele Flüchtlinge leben auf der Straße, in Zeltlagern und in Notunterkünften. Zum Beispiel Hassan Cenovi. Er kommt aus Kobane und ist in die Türkei geflohen.
Es wird jetzt immer kälter in der Nacht. Wir brauchen Decken, einen Ofen, vor allem für die Kinder. Sonst werden die alle krank.
Hilfe für den Winter brauchen die Flüchtlinge, Nahrung und Wasser. Und der Schulunterricht für Kinder muss gesichert sein. Der Flüchtlingshochkommissar der UNO, Antonio Guterres, sagt, dass für all das zu wenig Geld da ist.
The situation will be soon unsustainable unless there is a much stronger engagement of the international community.
Guterres sagt, dass die Situation unhaltbar wird, wenn sich die internationale Gemeinschaft nicht stärker engagiert. Und er nennt konkrete Zahlen. Umgerechnet gut 3 Milliarden Euro braucht das UNO-Flüchtlingshilfswerk alleine für dieses Jahr. Nur gut die Hälfte davon haben die UNO-Staaten bis jetzt gegeben. Guterres will deshalb im Dezember eine UNO-Geberkonferenz ausrichten und auf der müssten die Länder dann spätestens wirklich konkret werden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz wird das Ergebnis der Flüchtlingskonferenz kontrovers diskutiert. Kimba 2014 schreibt auf Spiegel Online: Jetzt können die ganzen stinkreichen Golfstaaten mal zeigen, dass ihnen ihre Glaubensbrüder nicht nur auf dem Papier oder in der Propaganda etwas wert sind. Spendet großzügig, nehmt eure Glaubensbrüder bei euch auf. Lasst nicht nur Europa den Syrern helfen. Das ist eure Region der Welt. Ladycat schreibt auf tagesschau.de: Der IS-Terror ist in erster Linie ein Problem der Sunniten, Schiiten und Kurden. Folglich sind die arabischen Länder hier in der Pflicht, diesen Flüchtlingen zu helfen. Es gibt genügend Ölgeldeinnahmen in diesen Ländern. Paul Radon schreibt auf Twitter: Abschottung konterkariert den europäischen Gedanken. Wir brauchen Konzepte, um Flüchtlinge zu integrieren.
Was sonst noch wichtig war?
Die weltweite Finanzkrise sorgt seit 2008 dafür, dass viele Menschen arbeitslos und die Zinsen niedrig sind. Und sie sorgt auch dafür, dass immer mehr Kinder arm sind, auch in den 41 reichsten Industrienationen. Das hat das Kinderhilfswerk UNICEF bekannt gegeben. Seit Beginn der Krise 2018 sind 2,6 Millionen Kinder mehr unter die Armutsgrenze gerutscht, heißt es in dem Bericht. Besonders betroffen sind Griechenland, Irland und Island. Insgesamt leben in den 41 untersuchten Industriestaaten mehr als 76 Millionen Kinder in Armut. UNICEF kritisiert, dass die Länder wegen der Finanzkrise weniger Geld für Sozialleistungen ausgeben. Auch in Hamburg und Berlin planen Hooligans Demos gegen Salafisten. Beide sind für Mitte November angemeldet, in Berlin mit 1000 Teilnehmern. Dort wollen die Behörden prüfen, ob sie die Demo verbieten können. Genau solche Verbote hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière gestern Abend in der ARD gefordert.
Wenn von vornherein klar ist, dass hier die Gewaltanwendung im Mittelpunkt steht und eigentlich die Politik nur ein Vehikel ist, um eine Massenschlägerei anzuzetteln, das übrigens mit Alkohol verbunden, dann sehe ich gute Chancen, dass die Verwaltungsbehörde ein Verbot ausspricht und dass das auch vor Gericht hält.
In Hamburg rechnet die Polizei mit 500 Demonstranten. Im Netz haben sich aber schon mehrere tausend Menschen angekündigt. Da heißt es, die Gewalt in Köln sei erst der Anfang gewesen. In Köln hat es am Wochenende bei einer Demo von Hooligans und Rechtsextremen schwere Ausschreitungen gegeben. Mehr als 40 Polizisten wurden verletzt. Ermittler haben angefangen, die Krawalle aufzuarbeiten und Fotos und Videos von Zeugen zu sichten. Wenn sich zwei Gewerkschaften in einem Betrieb nicht einigen können, wer für welche Berufsgruppe das Sagen hat, dann soll der Tarifvertrag der Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern gelten. Das steht in einem Gesetzentwurf zur Tarifeinheit, den Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles heute vorgestellt hat. Bedeutet das auch, dass es Streiks von Spartengewerkschaften wie bei den Lokführern der Bahn und den Piloten der Lufthansa demnächst nicht mehr gibt? Andrea Nahles meint nicht unbedingt.
Es geht nicht darum, mit diesem Gesetz Streiks zu verhindern, sondern darauf hinzuwirken, dass bei Streiks, die sich anbahnen, ein gütlicher Weg eingeschlagen werden kann, also Kollisionen zwischen zwei Gewerkschaften im Einbetrieb zu vermeiden.
Genau das Gegenteil sagen verschiedene Gewerkschaften. Die Ärztevertretung Marburger Bund und der Deutsche Beamtenbund kritisieren, dass Andrea Nahles mit dem Gesetz das Streikrecht einschränken will. Das sei verfassungswidrig. Ähnlich sieht es die Opposition. Nahles Plan ist, dass die Bundesregierung das Gesetz Anfang Dezember beschließt. In Kraft treten soll es bis zum nächsten Sommer. Die Olympischen Sommerspiele 2024 könnten in Deutschland stattfinden, in Berlin oder Hamburg. Zumindest, wenn es nach dem Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes geht. Das hat angekündigt, dass Deutschland sich für die Spiele bewirbt. Wenn es mit 2024 nicht klappt, dann eben 4 Jahre später, heißt es. Die Entscheidung, mit welcher Stadt sich Deutschland konkret bewirbt, fällt im März. Das Internationale Olympische Komitee vergibt die Spiele im September 2017.
Was noch wichtig wird.
Die UNO-Vollversammlung beschäftigt sich morgen mit der Menschenrechtslage in Nordkorea. Der Sonderermittler für das Land will dann seinen Jahresbericht vorlegen. Darin fordert er, dass mögliche Kriegsverbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof untersucht werden. Heute hat sich Nordkoreas UNO-Botschafter zum ersten Mal mit dem Sonderermittler getroffen. Beobachter sehen das aber nicht als positives Zeichen, sondern vermuten eher, dass die Führung in Nordkorea versuchen will, ein Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu verhindern. Steuerbetrüger sollen keine Chance mehr haben. Deshalb wollen morgen 50 Staaten in Berlin ein Abkommen unterzeichnen. Der Plan ist, dass die Staaten Informationen über Konten von Ausländern untereinander austauschen wollen. Beginnen wollen sie damit in knapp 3 Jahren. Für Steuerbetrüger wird es damit noch schwieriger, ihr Geld durch Verschiebungen ins Ausland vor den Finanzämtern ihrer Heimatländer zu verstecken. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hofft, dass das Abkommen Signalwirkung hat und sich bald auch andere Länder anschließen. Zu den Staaten, die jetzt schon dabei sind, zählen Deutschland und die anderen EU-Länder, aber auch vermeintliche Steueroasen wie Liechtenstein und die Cayman-Inseln.
Und sonst in der Welt?
Jeder dritte Einwohner Afrikas gehört einer Studie zufolge inzwischen zur Mittelschicht. Die Afrikanische Entwicklungsbank hat das untersucht und dafür Daten von 800.000 Haushalten in 37 Ländern ausgewertet. Um zur Mittelschicht gezählt zu werden, mussten die Menschen in einem Haushalt zusammen mindestens knapp 2 Euro pro Tag verdienen. Sie mussten bestimmte Dinge besitzen, zum Beispiel einen Fernseher oder ein Auto oder einen Kühlschrank. Und ihr Zuhause musste eine Toilette, fließend Wasser und Strom haben. Besonders gewachsen ist die Mittelschicht in Nigeria, vor allem wegen des Booms in der Banken- und in der Telekommunikationsbranche dort. Fazit der Studie: In vielen Ländern Afrikas hat sich der Lebensstandard stark verbessert. Beim Attentat auf den Boston-Marathon letztes Jahr wurden 3 Menschen getötet und mehr als 260 verletzt. Der mutmaßliche Täter muss sich ab nächstem Monat dafür vor Gericht verantworten. Ein weiterer Freund von ihm ist heute schuldig gesprochen worden. Er hat nach Überzeugung einer Jury im Staat Massachusetts die Terrorermittler angelogen. Damals hatte er in einer Vernehmung behauptet, dass er das Zimmer des Verdächtigen in einem Studentenwohnheim nicht betreten habe. Tatsächlich war er aber in dem Zimmer, 3 Tage nach der Tat, zusammen mit 2 anderen Freunden. Sie ließen einen Rucksack verschwinden. Darin waren Reste von Knallkörpern und das hätte den mutmaßlichen Täter belasten können. Für das Anlügen drohen dem Studenten bis zu 16 Jahre Haft. In Deutschland wäre eine Lüge gegenüber Ermittlern in der Regel nicht strafbar. Eine Strafe droht erst, wenn zum Beispiel vor Gericht gelogen wird. In Ägypten ist einer der bekanntesten Blogger und Bürgerrechtsaktivisten des Landes festgenommen worden, und zwar schon zum 2. Mal. Vor etwas mehr als einem Monat war Alaa Abdel Fattah freigekommen auf Kaution. Jetzt sollte der Prozess gegen ihn und mehr als 20 andere Aktivisten der Demokratiebewegung neu aufgerollt werden. Am ersten Verhandlungstag in Kairo wurden sie dann alle wieder festgenommen. Die Justiz wirft ihnen vor, bei einer Demo vor knapp einem Jahr zu Gewalt aufgerufen zu haben. Tatsächlich hatten Fattah und seine Mitstreiter damals gegen ein Gesetz der Regierung protestiert. Das verbietet Versammlungen und Demonstrationen, die nicht von der Politik erlaubt worden sind. Fattahs Schwester ist letztes Wochenende genau wegen dieses Gesetzes verurteilt worden zu 3 Jahren Haft.
Wissensnachrichten.
Wenn ihr morgens früh aufsteht, dann macht ihr euch wahrscheinlich erstmal Frühstück. Also Kühlschrank auf, dann 1-2 Brötchen, Wurst, Käse, Marmelade auf den Tisch. Bei unseren engsten Verwandten im Urwald, den Schimpansen, ist das nicht ganz so leicht wie bei uns. Die müssen sich oft mit anderen Tieren um das knappe Obstfrühstück kloppen. Ein internationales Forscherteam hat jetzt rausgefunden, dass die Schimpansen dabei ziemlich clever vorgehen. Tobias Jobka aus den Wissensnachrichten, wie sichern sich die Tiere denn ihr Frühstück?
Ja, es gibt ja den Spruch, der frühe Vogel fängt den Wurm. Im Fall der Schimpansen, da könnte man auch sagen, der frühe Affe bekommt die reifen Feigen. Denn laut den Forschern werden Schimpansen zu früh aufstehen, wenn es ums Essen geht. Das Team, das hat 5 Weibchen in einem Nationalpark der Elfenbeinküste in Westafrika beobachtet. Die haben ihr Nest an 5 Tagen in der Woche noch vor Sonnenaufgang verlassen, während der Rest des Urwaldes schlief. Und dann ging es schnurstracks zu Bäumen, an denen viele reife Früchte hingen. Da waren sie dann die Ersten und konnten das Buffet schon vor den anderen Urwaldbewohnern abräumen.
Jetzt könnte man ja denken, so ein Regenwald hängt doch sowieso schon voller Früchte. Lohnt sich das frühe Aufstehen dann überhaupt?
Die Forscher, die haben das vor allem beobachtet, wenn die Schimpansen die Chance auf Feigen hatten. Die enthalten viel Zucker und Vitamine und damit sind sie eine wertvolle Nahrungsquelle für die Affen. Aber auch andere Urwaldtiere sind scharf drauf, zum Beispiel kleinere Affen oder Vögel. Feigen haben aber auch noch eine Besonderheit. Sie werden plötzlich reif, quasi über Nacht, und sie halten auch nicht besonders lange. Die werden also schnell matschig und deswegen zahlt es sich für die Schimpansen wirklich aus, am nächsten Morgen schnell zu sein. Dabei sind sie aber wählerisch. Sie wollen nur die Ersten sein, wenn die Früchte besonders lecker und knapp sind.
Und vom Urwald in Westafrika gehen wir jetzt in den Golf von Mexiko. 4,5 Jahre ist es her, dass dort die Bohrplattform Deepwater Horizon explodiert ist. Wochenlang ist 1,5 Kilometer Tiefe Rohöl ausgeströmt. Und eine Studie aus den USA liefert jetzt neue Erkenntnisse darüber, wie sich das Öl ausgebreitet hat.
Ja, eine Fläche so groß wie das Saarland und Hamburg zusammen ist mit dem Öl bedeckt. Das sind 3200 Quadratkilometer. Wahrscheinlich ist das verseuchte Gebiet sogar noch viel größer. Das lässt sich laut den Forschern insgesamt nur schwer abschätzen. Denn das Öl, das setzt sich nicht wie ein Teppich auf dem Meeresgrund ab, sondern fleckenartig wie ein Mosaik. Und dadurch können kaum alle Ablagerungen gefunden werden. Klar ist aber jetzt schon, dass ganze Korallenkolonien kaputt gegangen sind. Das Leben am Meeresgrund, das stirbt also ab.
Finanziell ist die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA ja auch nach wie vor nicht geklärt. Die US-Regierung und der Ölkonzern BP geben ganz unterschiedliche Mengen an ausgelaufenem Öl an. Gibt es da was Neues?
Die US-Forscher, die sagen jetzt, es waren fast 800 Millionen Liter. Damit liegen sie knapp über der Menge, die auch die USA schätzen. BP behauptet dagegen, es ist nur gut halb so viel. Ist ja auch klar, BP hat ein Interesse daran, dass von so wenig ausgelaufenem Öl wie möglich ausgegangen wird. Der Grund ist, allein die US-Regierung könnte für jedes ausgelaufene Barrel Rohöl bis zu $4.300 Schadenersatz verlangen. Da kämen dann schnell mal umgerechnet 16 Milliarden Euro zusammen. Und im Januar soll jetzt ein neues Verfahren starten, in dem über die genaue Ölmenge entschieden wird.
Und dann hast du noch eine Meldung, eine Studie mitgebracht zum Thema Babys bloß nicht unterschätzen, könnte man so zusammenfassen.
Ja, genau. Dabei kam raus, dass auch Babys auf das Weiße in den Augen reagieren. Die weiße Fläche um die Iris herum, die spielt eine große Rolle bei der Kommunikation. Man kann dadurch zum Beispiel besser erkennen, in welche Richtung jemand gerade schaut oder ob der Blick freundlich ist, ob er angsterfüllt ist. Erwachsene können das ziemlich gut. Forscher aus Deutschland und den USA wollten jetzt aber wissen, wie es bei Säuglingen ist. Sie haben ihnen verschiedene Bilder von Augen gezeigt und Messungen der Hirnströme haben dann gezeigt, dass die Babys reagiert haben. Die Forscher sagen, das beweist, dass Säuglinge schon sehr früh auf subtile Reize aus der Umwelt reagieren.
Dankeschön, Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Im Nordwesten ziehen erste Wolken rein, der Abend bleibt aber noch trocken. Im Rest von Deutschland wird die Nacht häufig neblig oder es bleibt klar. Dazu kühlt es ab auf 9 bis minus 2 Grad. Morgen wird das Wetter im Westen und Norden schlechter, viele Wolken und auch Regen. Richtung Osten und Süden wird es schön, die Temperaturen 10 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.